Und das siehst du aber erst, wenn du so ein Trikot in der Hand hältst. Und ich habe ein guter Freund von mir, auch Sammler, Simone Panizzi aus Livorno, hat alle FIFA-Nationen gesammelt und so weiter. Und er hat auch ein weißes Ballyston 2004er Afrika-Cup. Und ich habe das mit ihm abgeglichen, weil ich wollte das zuerst gar nicht glauben. Ich habe gesagt, das kann doch so nicht in die Produktion gegangen sein, auf offizielle Trikot drauf, und Rechtschreibfehler, Englisch. Ja, Authentic Garment, ja, wenn ich Garment dann wie Bahnhof auf Französisch schreibe, aber nicht wie Stoff auf Englisch, so, ne? Und Simone hat aber mir seins gezeigt und gesagt, oh, ich habe das auch in meinem Patch unten drauf. Ne? Und das sind halt so die Sachen. Und das ist so die Quintessenz des Sammelns. Da packt es dich dann, weil du sagst, das kann dir kein Bild auf irgendein Getty-Image oder so, kann dir das zeigen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Stoffkunde-Trikot-Podcasts. Mein heutiger Gast ist ein guter Bekannter, mittlerweile fast schon Freund, auf die Entfernung zumindest her, will ich mal sagen. Wir haben viel miteinander zu tun gehabt. Er hat mir schon beim Bundesliga-Trikotbuch geholfen mit Eintracht Braunschweig-Trikots. Da kann er gleich was zu erzählen, wie diese Verbindung herkommt. Aber erst, und das habt ihr auch schon in den Newslettern gelesen, öfteren habe ich ihn ja immer wieder zu Rate gezogen, wenn es um das Thema Afrika geht. Und er ist auch ein Unterstützer der Stoffkunde, hilft mir immer wieder mit Themen in Afrika. Und herzlich willkommen, Daniel Haas.
Danke, Steve. Ja, freut mich, ja, dass es geklappt hat, dass wir das heute Abend machen können, auch mal ein bisschen ausführlicher uns unterhalten können, ins Detail gehen können. Also von daher, ich freue mich drauf.
Dann fangen wir mal an, Daniel. Du hast einen sehr starken Afrika-Bezug und den nehmen wir auch jetzt als Anlass, weil die WM steht vor der Tür. Und,
absolut.
Ja. Afrika ist ein besonderes Land, auch was das Thema Ausrüster angeht. Und du hast so viel Know-how. Wir haben ja gerade im Vorgespräch auch schon eine Geschichte besprochen fürs Zeitspiel-Magazin. Also da ist so viel Know-how vorhanden, dass wir eigentlich 3 Stunden reden könnten, wahrscheinlich heute. Aber wir haben festgelegt, wir konzentrieren uns erstmal auf das Wichtigste, machen erstmal die WM ein bisschen. Aber vorab, wie immer, bitte ich dich natürlich, dich selber erstmal vorzustellen. Wer du bist, wie du zu dem Trikot sammeln oder zu dieser Expertise auch Afrika gekommen bist und ein kleiner Hintergrund zu dir allgemein, dass die Hörer dich kennenlernen.
Ja, gerne. Du hast ja eingangs schon ein bisschen anklingen lassen. Entschuldigung. Wir beide, uns verbindet ja schon auch eine längere Zeit. Projekte, mehrere, die wir ja zusammen gemacht haben. Bist ja auch schon drauf eingegangen. Afrika Cup, ja, ich separiere das Thema so ein bisschen gerne voneinander. Also einmal, was das Trikots des Afrika Cups anbelangt, ist eher ein jüngeres Phänomen bei mir. Das ist noch gar nicht so alt, wie du vielleicht jetzt überrascht sein wirst. Versus dem Afrika Cup an sich eigentlich. Also bei mir hat sich das Ganze ergeben oder als Initialzündung, als Startpunkt ist für mich eigentlich immer dieser Afrika Cup 1992 in Senegal, der im Januar da stattgefunden hat, der Auslöser gewesen. Hintergrund ist der, ich hatte da meinen eigenen ersten Fernseher zu dem damaligen Zeitpunkt, den hatte ich mir im Vorjahr von meinem Konfirmationsgeld gekauft und hatte den in meinem Zimmer stehen und bin dann, ich glaube, gut, ich meine, das Ganze ist 34 Jahre her, soweit mich meine Erinnerung da jetzt nicht trügt, beim Durchsappen damals einfach da hängen geblieben, war jetzt gar nicht irgendwie bewusst, dass ich danach gesucht hätte. Ich bin sogar fast der Meinung, ich wusste nicht mal, dass der stattfindet. Gab damals einen Sender namens Sportkanal, der das live übertragen hat aus dem Senegal, was 1992 sicherlich vor dem Hintergrund der damaligen Zeit, wie gesagt, das war ja alles lange vor Globalisierung, vor Internet, vor all dem digitalen Zeitalter, was wir jetzt haben, was ganz Außergewöhnliches, fast schon Skurriles war, da ein Live-Spiel in einem Samstagnachmittag im verschneiten Deutschland aus fernen westafrikanischen Gefilden zu sehen. Ich bin da irgendwie hängen geblieben, war fasziniert von Anbeginn an, von der ganzen Szenerie, von den Eindrücken, von der Euphorie, von... Ich habe so ein Spiel live noch nie gesehen von der Atmosphäre her. Ich kannte Bundesligaspiele natürlich aus der Zeit damals schon. Gab ja solche Sendungen, Anpfiff und so weiter. Sportschau kennen wir ja alle. Das war aber nichts vergleichbar mit einer Kulisse in einem Bundesligaspiel. Da war von der Geräuschkulisse her alleine dieses, kann mich daran erinnern, werde es auch nie vergessen und werde es auch in meinem Gedächtnis behalten, dieses dumpfe Trommeln, 90 Minuten ununterbrochen während jedes Spiels, hast du immer diese akustische Begleitung im Hintergrund gehabt und relativ schnell war ich dann auch drin, einfach zu sagen, ich habe jetzt da ein Live-Spiel geguckt, ich gucke jetzt einfach alle weiteren auch so und habe mich dann relativ schnell auch angefangen, kurioserweise dafür zu interessieren, was laufen die denn da eigentlich rum, salopp gesagt? Also was tragen die, ne? Was haben die an, ne? So, ich war damals etwas über 15, 15,5, da bin 16 geworden in dem Jahr, später dann noch. War schon ein recht früher Zeitpunkt, aber dennoch hat mich das irgendwie interessiert. Gar nicht vielleicht jetzt so sehr unbedingt gleich auf Hersteller fixiert oder so. So weit war ich, glaube ich, damals auch überhaupt nicht, sondern einfach, was ist da als Heimtrikot, was ist das Auswärtstrikot? Dann hatten wir ja da damals Startpunkt früher 90er Jahre. Wir wissen ja selbst, was die 90er an Trikot-Skurrilitäten im weiteren Verlauf dann noch herausgebracht haben, was die ausgefallensten geometrischen Muster anbelangten, Farben und Formen und alles, war ja grell und bunt und so weiter. Und das nahm da eigentlich auch 92 schon zum Teil auch mit seinen Anfang. Auch viele aus heutiger Sicht klassische Adidas-Templates, wie wir sie heute ja nennen, sind damals schon getragen worden von einigen der Nationen, die da beim Afrika-Cup 92 im Senegal dabei waren. Und so kam halt eins zum anderen, so hat sich das entwickelt. Und das war für mich der Startpunkt. Mit den Ausrüstern, wer da in was letztendlich wie wo gespielt hat, habe ich mich später erst beschäftigt. Aber es ging dann halt relativ schnell weiter. Und das Gute beim Afrika-Cup ist ja insofern auch bisher zumindest, dass wir ja diesen 2-Jahre-Turnus haben. Das soll sich ja jetzt dann irgendwann mal ändern, soll auch auf 4 Jahre gehen. Aber damals war ja das Gute, dass ja bereits dann 94 in Tunesien schon wieder der nächste Afrika-Cup war. Ne? Und, das ist ja so, ne? Und so hat sich das dann halt für mich immer gestaltet. Und ich war dann immer ein fester Bestandteil dieser Afrika-Cups. Gerade für mich die schönsten Afrika-Cups waren die Mitte, Ende der 90er bis maximal frühe 2000er, dann hat es irgendwie so ein bisschen umgeschwenkt, dann wurde es immer kommerzieller, dann war es irgendwie auch nicht mehr, ich habe es zwar immer noch geguckt, aber es war dann nicht mehr ganz so mein Afrika-Cup, aber für mich sind die Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er, frühen 2000er, das sind für mich die Highlight-Afrika-Cups und werden es immer sein.
Und die hatten ja noch nicht so viele Teilnehmer, genau wie bei Europameisterschaften. Korrekt. Und bei den Weltmeisterschaften hat sich das ja auch aufgebläht über die Jahre. Du hast
absolut
gesagt, acht Mannschaften, glaube ich, waren am Anfang dabei.
Ja, nee, 92 im Senegal waren es tatsächlich 12, auch wenn das erstmal ein bisschen unlogisch erscheint. Ja, sie waren in 4 Dreiergruppen, wo die ersten beiden halt weitergekommen sind. Ne? Also waren 12 Mannschaften im Senegal tatsächlich damals dabei. Und wenn man es sich jetzt mit dem heutigen Wissen rückbetrachtet, zusammenfasst, dann ist das natürlich ein absolut eindrucksvolles Bild, was sich da ergibt. Denn 11 von den 12 Teams haben in Adidas gespielt. So, und mir fällt kein anderes kontinentales Turnier spontan ein mit so einer absoluten Dominanz eines Herstellers. Gut, wir wissen es ja selber damals, vergleichbar aus der Bundesliga, Ende der 80er, da gab es ja auch nur Adidas oder Puma, so streng genommen. Ne? So, ja, was anderes gab es ja gar nicht. Aber in Afrika halt damals 11 von 12 Teams in Adidas, das finde ich schon wirklich, also absolut. Einzige Ausnahme beim 92er Afrika Cup war tatsächlich Kenia. Die haben in Trikots von einem Hersteller namens Orbit Sports gespielt. Einzige Nicht-Adidas-Team, aber selbst dieses Trikot von Orbit Sports hatte dann auf skurrile Art und Weise doch auch wieder einen Adidas-Bezug, denn das Trikot, in dem Kenia gespielt hat, war 1:1 die Kopie des ikonischen Deutschland-WM-Italien 1990-Trikot, also mit diesen abgewinkelten geometrischen Bruststreifen, wie wir sie erkennen. Ne? Jeder hat, glaube ich, das Bild vor Augen. Aber wahrscheinlich eins oder das populärste Deutschland-Trikot überhaupt mit dem schwarz-rot-goldenen, schwarz-rot-gelben Bruststreifen. Kenia hatte das natürlich in schwarz-rot-grün. So, aber ansonsten war das auch eine 1:1-Kopie. Also auch da war wieder ein Adidas-Bezug da. Aber wie gesagt, Kenia die einzige Team mit Nicht-Adidas, mit Orbit Sports. Ich habe das jetzt mal nachrecherchiert. Muss wohl, ist natürlich 34 Jahre später mal ein bisschen schwierig, muss wohl ein südafrikanischer Hersteller gewesen sein, der da Kenia damals ausgerüstet hat. Orbit Sports, so, die haben zeitgleich auch noch die Trikots für Uganda da gemacht, 92, 93, aber das ist halt im Prinzip der 92er Afrika Cup und das war der Startpunkt für mich. Ne?
Hat sich denn
die Begeisterung.
Hat sich das denn geändert? Also das heißt also, diese Adidas-Zeit, wenn du sagst 92, 11 von 12 Mannschaften, wenn du sagst, du hast die dann nachher ja auch alle verfolgt, wann ist das gekippt oder wann hat sich das geändert?
Na, das ist schon beim nächsten Afrika-Cup 94 in Tunesien war das nicht mehr so nahezu hundertprozentige Dominanz. Ne? Weil schon da kamen plötzlich andere Hersteller auf die Bildfläche. Da war plötzlich ein Lotto da, da war Masita war da, also auch die Niederländer beim Afrika-Cup tatsächlich mit Zaire. Ne? Also schon da ging das los und dann zog sich das ja weiter. Über nächste war dann 96er Afrika-Cup in Südafrika, 98 Burkina Faso. Und da wurde sukzessive, kamen eigentlich immer mehr Hersteller dazu. Es wurde immer bunter, es wurde immer durchgemischt. Es wurde immer heterogener. So. Also diese ultimative Dominanz eines einzigen Herstellers, die hat es dann in der Form so überhaupt nicht mehr gegeben. Wir haben nochmal Kipppunkte, wo es in Richtung eines Herstellers geht. Also gerade die Afrika-Cups Ende der 90er, Anfang der 2000er, die haben eine starke Kappa-Präsenz, ja, wo plötzlich Kappa seine Phase hatte, aber nie so, dass jetzt da Kappa übermäßig gewesen wäre. Klar, da haben dann vielleicht 4, 5 Teams in Kappa gespielt von 16. So, ja. Und dann kommen natürlich dann später, und das wissen wir ja selber, und da ist ja eine ganz starke Connection da, Puma und Afrika natürlich. Aber das war dann ja später. Wir haben als Beispiel den 2008er Afrika Cup in Ghana, da haben 9 von 16 Teams in Puma gespielt. Das ist natürlich auch schon wieder so eine Dominanz, wo auch deine Spitze herausragt aus dem Geflecht, wo man sagen kann, über 50% ein Hersteller. Ja, aber das hat es dann nach Ghana 2008 auch wieder nicht mehr gegeben. Aber dieser 92er Afrika Cup in der Hinsicht ist einzigartig.
Ab wann hast du dich denn richtig dafür interessiert, wo du sagst, okay, ich interessiere, also bei mir, was habe ich ja schon öfter gesagt, bei mir fing es ja schon in den 80er Jahren an, so mit, ne, ja. Wer hat welchen Ausschuss da, welcher Sponsor ist da, auf den Bundesliga-Trikots. Wann ging das bei dir los, wo du sagst, ich gucke jetzt mal genauer hin, wer da in welchen Trikots spielt und auch wer die herstellt? Wann ging das los bei dir?
Naja, schon dann in der Folge 94, spätestens 96 bei den Ausgaben. Da schon. Da habe ich schon hingeguckt, da habe ich schon auch gesehen, dass in Liberia da ein Diadora spielt und so, weil halt George Weah, der Kopf der liberianischen Mannschaft, natürlich Weltfußballer im vorherigen Jahr, Ballon d'Or Gewinner 95, persönlichen Ausrüstervertrag mit Diadora in Italien hatte und hat halt dann über seinen persönlichen Ausrüster die Trikots für das ganze Team machen lassen. Das waren schon Sachen, die mir damals schon bewusst geworden sind.
Ja. Aber wie hast du dich denn informiert? Ich meine, wie du sagst, es gab kein Internet, es gab wahrscheinlich auch wenige Informationen im Kicker und solche Sachen. Das hast du dir wahrscheinlich im Nachgang alles erst jetzt praktisch erarbeitet in den letzten Jahren, oder? Also
klar, dass Weah von Diadora ausgerüstet wurde, da gab es natürlich Werbung damals, da gab es natürlich Anzeigen und so, wo er in Diadora-Schuhen auch abgebildet ist und so. Ne? Da habe ich mir dann schon das irgendwie so 1:1 dann so, dass er darüber dann irgendwie diese Verbindung hergestellt hat, so, ne? Weil Liberia hat nie davor, nie danach wieder mit Diadora gespielt. So, ne? Also,
aber wann ging das denn los mit dem Sammeln bei dir? Wann war dein erstes Afrika-Trikot? Wann hattest du das erste Afrika-Trikot?
Ja, spät. Ich sagte ja gerade spät. Ja. Also da ist eine extreme zeitliche Divergenz zwischen dem generellen Beginn des Interesses und dann einem wirklich nachweisbar ersten Afrika Cup Matchworn Trikot, was eigentlich erst ins Jahr 2017 zurückgeht.
Wow.
Also vor 2017 hatte ich gar keins. Also viele, das mag jetzt vielleicht komisch anmuten, weil man wahrscheinlich eher dann sagen würde, naja, der muss doch irgendwie schon seit Jahrzehnten da Trikots haben und so. Nee, das ist tatsächlich erst 9 Jahre her. Ne? Und das wiederum war auch ein auslösender Momentum, war, dass auf, kennen wir glaube ich alle, die Plattform, weltweit größte Classic Football Shirts, ne? So, dass damals Tijani Babangida seines Zeichens ehemaliger nigerianischer Nationalspieler, teilgenommen am Afrika Cup 2000 in Ghana und Nigeria und 2002 in Mali, hat seine private oder Teile seiner privaten Sammlung auf CFS oder über CFS verkauft. Und da bin ich plötzlich, ja im Prinzip ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, so, wenn man so will, an Afrika Cup Trikots, an zertifizierte, nachweisbare, aus wasserdichter Quelle stammender Matchworn-Trikots des Afrika-Cups halt gekommen. Das war Anfang 2017 aus dieser Sammlung, ehemaligen Sammlung von Babangida.
Wie viel hast du gekauft?
4 Stück.
4 Stück.
2 vom 2000er und 2 vom 2002er Afrika-Cup.
Und das war so die Initialzündung für deine Sammlung dann?
Absolut, weil ich da plötzlich eine Quelle hatte, wo ich hätte sicherlich vorher auch schon welche erworben, bloß es hat sich irgendwie nicht ergeben oder ich habe keine gefunden. Aber dieser Moment mit Babangida und seinen Trikots, das war für mich so, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt schaue ich verstärkt. Und bin dann auch tatsächlich in den Folgejahren immer wieder fündig geworden und kurioserweise in jüngster Zeit gar nicht mal so sehr bei diesen arrivierten Auktionshäusern oder hier Plattformen oder so, sondern vielmehr auf so Vinted Secondhand-Webseiten, gerade in Frankreich und so, was da für Schätze schlummern, die muss man natürlich entdecken. Klar, wie alles in der Welt muss man die finden, aber ich habe jetzt, also Vinted ist ja so ein Begriff, gibt es ja in mehreren Ländern, auch in Frankreich, und in jüngster Zeit kommen eigentlich eher da Afrika-Cup-Trikots her. Also ich habe letztes Jahr das Glück gehabt, ein 2004er Balliston Mali-Auswärtstrikot zu finden auf Vinted. So, ich war jahrelang auf der Suche nach einem Balliston-Trikot. Warum? Weil Mali nur 2004 einmalig in Balliston, das ist ein kleinerer französischer Hersteller, nur einmalig 2004 in Balliston gespielt hat. So. Und da war ich jahrelang, wollte ich ein Balliston-Trikot haben. Das Netz ist voll mit Balliston-Fakes. Ja, da kann ich dir sofort eins besorgen, 2, 3, wenn du willst. Aber da ist mir ja nicht mit geholfen. Ne? Aber da über so, das ist eine zusätzliche, unerwartete, teils unerwartete Quelle, die sich aufgetan hat.
Hat sich denn damit auch deine Expertise, weil du hast ja wirklich eine tiefe, tiefe Expertise mit den afrikanischen Ausrüstern, du hast eine tiefe Expertise mit jeder Nationalmannschaft, die dort spielt. Ich habe dich gerade, wir haben gerade diverse durchgespielt, du hast mir da wunderbar alles wunderbar aus dem Kopf heraus alles erzählt, du musst es nicht mal nachgucken, großartig. Wann hat das denn angefangen, dass du dir so tief das Wissen angeeignet hast? Auch erst vor 17 oder war das schon vorher?
Nee, in den letzten 10 Jahren. Also ich wusste viel in der Theorie, aber es ist natürlich unschätzbar wertvoll, am Stoff das zu machen. Ne? Also ich sage jetzt sprichwörtlich am Stoff, also das in der Hand zu halten. Ne? Man kann viel in der Theorie über Balliston recherchieren, anhand von Fotos und so weiter, aber so ein Original Balliston 2004er Afrika Cup Trikot von Mali in der Hand zu halten, das ist eine ganz andere Dimension. Das ist eine ganz andere Dimension. Weil du findest dort Details, die du auf Fotos, egal wie hochauflösend, wie gestochen scharf sie noch sein mögen, findest du sie nicht. Du findest sie nicht. So, ja. Also Balliston, nur um dir mal ein ganz absurdes Beispiel zu nennen. Es war früher in den 2000er, 90er, 2000er durchaus üblich, auf Trikots, Nike hat das gemacht, Puma hat das gemacht, viele andere haben das gemacht, diese übergroßen Patches unten in der Ecke zu haben. Also entweder rechts unten, links unten, Nike hat es links unten gehabt, Puma hat es rechts unten gehabt. So. Oder Hologramme halt. Umbro hat lange auch mit so einem Hologramm gearbeitet, so die ins Trikot richtig so aus hartem Plastik eingenäht waren unten, um halt so ein, teilweise auch mit einem Code drauf, den man dann in dem Hologramm nur sehen kann, um halt diese Echtheit halt auch nochmal nachzuweisen und so weiter, des Replikas oder halt auch des Spielertrikots, Entschuldigung. Und Balliston hat das auch gemacht. So. Ist ein französischer Hersteller. Ja, die haben dann aber auf welchem Grund auch immer diesen Patch da unten in englischer Sprache gemacht. Die haben dann irgendwie so, wollten sie da irgendwie Authentic Garment, wollten sie dahin machen. So, und dann haben sie aber Garment leider mit G-A-R-E geschrieben, anstatt G-A-R. Und das haben die aber offiziell auf ihre Trikots drauf gemacht, mit einem englischen Rechtschreibfehler. Und das siehst du aber erst, wenn du so ein Trikot in der Hand hältst. Und ich habe ein guter Freund von mir, auch Sammler, Simone Panizzi aus Livorno, hat alle FIFA-Nationen gesammelt und so weiter. Und der hat auch ein weißes Balliston 2004er Afrika-Cup. Und ich habe das mit ihm abgeglichen, weil ich wollte das zuerst gar nicht glauben. Ich habe gesagt, es kann doch so nicht in die Produktion gegangen sein, auf offizielle Trikot drauf, und Rechtschreibfehler, Englisch. Ja, Authentic Garment. Ja, wenn ich Garment dann wie Bahnhof auf Französisch schreibe, aber nicht wie Stoff auf Englisch. So, ne? Und Simone hat aber mir seins gezeigt, gesagt, oh, ich habe das auch in meinem Patch unten drauf. Ne? Und das sind halt so die Sachen. Und das ist so die Quintessenz des Sammelns. Da packt es sich dann, weil du sagst, das kann dir kein Bild auf irgendein Getty-Image oder so, kann dir das zeigen. Ne?
Ja. Die Neugier muss ja da sein. Also du hast ja die gleiche Neugier wie ich für Geschichten. Das ist ja auch im Grunde die Hintergründe zu erfahren. Und das kenne ich eigentlich eher weniger von den Sammler, die ich kenne, die sind eher mehr auf die Trikots spezifisch. Wer hat das getragen? Welches Spiel wurde es getragen? Aber diese Ausrüster-Hintergründe, du bist du einer der wenigen, die wirklich diese Neugier hat, da rauszufinden, wie war das jetzt mit Lecoq Sportif? Wie war das jetzt mit Balliston? Wie war das mit Burda? Also da muss ja auch bei mir ist ja so ein bisschen wirtschaftliches Interesse auch. Und du bist ja auch in der Wirtschaft tätig. Kommt das daher oder woher glaubst du, kommt diese Neugier auf die Hintergründe für sowas?
Na, ich glaube einfach, also auf Afrika nochmal bezogen konkret, ist es halt, weil wir doch auch bei den Afrika-Cups ein skurriles Sammelsurium von heterogenes Sammelsurium von Herstellern haben und hatten. Ja? Gerade jetzt der letzte Afrika-Cup im Januar 26 hat es wieder ans Licht gebracht. Da tummeln sich viele, die du sonst so nicht irgendwo zum Gesicht bekommst. Wie gesagt, nochmal drauf zurückzukommen, Balliston 2004 einmal beim Afrika Cup gewesen, danach nie wieder gesehen oder gehört. Ja. Und da kommt, glaube ich, dieses besondere Interesse her, zu sehen, Mensch, was haben die denn damals gemacht? Was haben die rausgebracht? Wie sah das aus? Welche spezifischen Details hat das an sich und so weiter? Und da hast du zig von diesen Beispielen. Viele dieser Trikots wirst du nicht mehr handhabbar werden. Das wird einfach nicht mehr gehen. Also ich werde niemals oder mit annähernd an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Masita 1994 Zaire-Trikot finden. So, ne? Das würde ich zwar gerne, natürlich, klar, aber das wird wahrscheinlich mir nicht vergönnt sein. So. Das würde wahrscheinlich nochmal wieder ganz andere Sachen ans Licht bringen, auch was da teilweise dann hinten im Nacken die Etiketts anbelangt. Und sei es bloß eine Waschanleitung oder die Größen und Größenetiketten und so weiter und so fort. Und das ist beim Afrika Cup halt besonders, weil halt dort Hersteller auch eine Bühne bekommen, die sonst woanders nicht bekommen würden.
Ja, aber die kam jetzt ja auch bewusst, das hast du mir auch erzählt, dass ja gerade auch die Verbände sehr stark dort halt auch heimische Ausrüster sich wechseln, dass es mitten im Turnier oder auch mitten im Jahr auf einmal ein Ausrüster gibt, einen Vertrag mit einem großen Hersteller und auf einmal spielen sie dann doch mit einem heimischen Ausrüster beim Afrika Cup oder beim Asian Cup oder wie auch immer. Das ist ja schon wirklich besonders.
Absolut, ja, absolut, natürlich, klar. Und das macht es natürlich auch so interessant, ne? Ja. Ich meine, gerade was das Afrika-Cup-Thema anbelangt oder speziell dann das Thema beim Afrika-Cup im Besonderen, du wirst oft oder fast nahezu immer im Nachhinein nicht mehr ermitteln können, warum das ein oder andere so geschehen ist, wie es geschehen ist. Es sei denn, du würdest jetzt den Zeugwart dieses bestimmten Landes irgendwie mal bekommen für ein Gespräch, um das dann auch wirklich sich erklären zu lassen. Wir haben es ja auch mit dem Puma Kamerun-Auswärtstrikot Burkina Faso 98 jetzt erlebt. Heute ja gerade erst Schluss mit der Antwort, wo selbst Puma-Verantwortliche nur spekulieren können. Warum hat dieses Trikot so ausgesehen, wie es ausgesehen hat und ist damit so signifikant von allen anderen Kamerun-Trikots und insbesondere anderen Puma-Kamerun-Trikots abgewichen. Selbst Puma-Verantwortliche können nur spekulieren. Und genauso kann ich auch oft nur spekulieren, warum hat das ein oder andere Land in dem jeweiligen Afrika-Cup in dem Jahr das so und so gemacht. Ich sehe nur die Fakten, aber ich habe oft kein oder höchstens spekulativ Erklärungsmuster, warum ist das so gemacht worden? Aber es ist auffällig, es ist ein Muster, gerade die Afrika-Cups der 90er allesamt bis in die frühen 2000er hinein haben immer mindestens ein, wenn nicht zwei Beispiele an Ländern, die dort mit unterschiedlichen Ausrüstern aufgetreten sind, in unterschiedlichen Spielen mit unterschiedlichen Ausrüstern gespielt haben, was zum Beispiel von einer Euro im Vergleich unvorstellbar wäre, dass ein europäisches Land dort im ersten Vorrundenspiel mit Ausrüster A spielt und im zweiten Vorrundenspiel plötzlich mit einem anderen Trikot von einem anderen Ausrüster aufläuft. So, das ist absolut undenkbar. Man muss aber den Afrika-Cup, weil es nun mal ein kontinentaler Wettbewerb ist, muss man aber mit einer Euro, mit einer Copa America auf eine Stufe setzen. Und du hast aber diese Besonderheiten nur beim Afrika-Cup und hast sie auch. Klar kann man jetzt sagen, na gut, das kann man verorten in die 90er hinein und dann hatte der Spuk ein Ende. Nein, es gibt auch immer noch Afrika-Cups der jüngeren Jahre, 2017 Gabun, 2019 Ägypten, wo auch da wieder Beispiele sind, wo Länder das gemacht haben. Ja, also trotz aller Professionalisierung, trotz aller Kommerzialisierung, die dieser Wettbewerb zweifelsohne erfahren hat in den letzten 20, 25 Jahren, passiert das wieder. Ja. Dass Nationen da mit einem Ausrüster herkommen zum Turnier, spielen ein, zwei Spiele in Trikots des Ausrüsters und aus unerfindlichem Grund beim dritten Spiel haben sie irgendein No-Name, Eigenmarke, In-House, unbranded, ohne Logo, laufen sie mit aus. Warum tun die das? Ja, und ich weiß es nicht, aber es ist ein Muster, was sich durchzieht.
Aber das
die 90er sind halt Wildwuchs dafür, ne? Also die sind.
Das hattest du ja auch gesagt, das hat jetzt zuletzt ein wenig abgenommen. Das wurde bis zum Jahr so und so, war das öfter der Fall, aber jetzt wurde es dann ein bisschen weniger in den letzten Jahren, oder?
Absolut, weil natürlich diese Nationen dann doch irgendwo auch alle aufgrund dessen, dass sie insgesamt wahrscheinlich auch ihr sportliches Niveau, fußballerisches Niveau gehoben haben, generell und auch die Strukturen im Umfeld des Nationalteams oder der jeweiligen Mannschaften sich auch professionalisiert haben, ist es jetzt einfach gang und gäbe, einfach feste Ausrüster zu haben. Und gerade die arrivierten großen afrikanischen Mannschaften, Subsahara, also sei es eine Elfenbeinküste, sei es Ghana und so weiter, beide sind seit über 20 Jahren mit Puma. Da hast du ja Kontinuität. Du hattest bei Kamerun eine lange Puma-Kontinuität. Ja, du hast jetzt auch jüngst wieder Algerien, Marokko, die fest. Algerien ist auch seit 2015 mit Adidas unterwegs. Ägypten seit 2019 jetzt mit Puma, immer im Wechsel mit Puma und Adidas, aber beides große Ausrüster. Also du hast das ja mittlerweile und das wird ja mehr und mehr weniger, dass du im Prinzip afrikanische Länder hast, wo du sagst, na, die haben keinen Ausrüster mehr. Das gibt's ja eigentlich so fast gar nicht mehr. Also selbst eine kleine Nation wie Kap Verde, die sich jetzt erstmalig für eine Fußball-WM qualifiziert hat, natürlich haben die ihren festen Ausrüstervertrag. So, ja. Also dieses, was es früher noch manchmal gab, dass dann ein Team zum Afrika-Cup kommt und hat keine Trikots, so jetzt mal überspitzt formuliert. Also ich würde das fast für Liberia 2002 beim Afrika-Cup in Mali attestieren, dass die keine Trikots hatten. Gut, da haben auch andere Umstände wiederum eine Rolle gespielt, die zu Hause stattfanden, innenpolitische Themen und so weiter, viel Unruhe teilweise, was damit reinspielt. Aber sowas findest du per se jetzt heute ja eigentlich nicht mehr. Deswegen hat das natürlich abgenommen. Aber vereinzelt kommt das immer noch vor.
Du hast gerade Kap Verde angesprochen, auch im Hinblick auf die WM jetzt, glaube ich, treten die auch mit einem kleinen Ausrüster an.
Ja, und das ist super interessant. Das ist super interessant. Also bei Kap Verde haben wir zwei Punkte zu erwähnen. Erstmal, Kap Verde an sich hat sich erstmalig für eine Fußball-WM qualifiziert. Kap Verde hat einen stetigen fußballerischen Aufschwung genommen. Die haben sich 2013 in Südafrika erstmalig überhaupt für den Afrika-Cup qualifiziert. Also wir haben ja alle 2 Jahre im Prinzip immer die Situation in Afrika, dass die Länder, die noch nie bei einem Afrika-Cup waren, sukzessive immer weniger werden. Du hast ja mittlerweile kaum noch eine afrikanische Nation, die sich noch nie für den Afrika-Cup qualifiziert hat. Selbst die, von denen man immer gesagt hat oder im Prinzip ja so ein bisschen auch gemutmaßt hat, die werden nie zum Afrika-Cup kommen. Also wie so ein winziges Gambia, ja, Guinea-Bissau, wo man jahrelang gesagt hat, komme was da wolle, ich spiele in den nächsten 40 Jahren bald kein Afrika-Cup. Guinea-Bissau hat sich 3 oder 4 Mal in Folge jetzt für den Afrika-Cup qualifiziert. Gambia hat 2 Mal hintereinander beim Afrika-Cup gespielt. Mauretanien hat sich qualifiziert. Ich glaube mittlerweile nur Tschad und Zentralafrikanische Republik und noch 1, 2 andere haben noch nie beim Afrika-Cup gespielt. Alle anderen Nationen sukzessive sind irgendwann durchgebrochen, haben irgendwann diesen entscheidenden Schritt gemacht. Und so Kap Verde halt auch 2013 sind auf Anhieb bei ihrem Debüt ins Viertelfinale des Afrika-Cups gekommen. So. Ja, dann haben sie dann in den Folgejahren auch immer wieder beim Afrika-Cup gespielt, waren 2015, dann glaube ich Äquatorial-Guinea auch wieder dabei. Und der logische Schritt im Prinzip ist jetzt halt diese erste WM-Teilnahme. So, das ist erstmal das, was man festhalten muss, eine Premiere und dann halt im selben Atemzug Premiere auch für den Ausrüster, der Kap Verde dort begleiten wird, jetzt in, ist ja schon in einem Monat im Prinzip, denn das wird Capelli sein, genauer gesagt Capelli Sport. So. Und beim Stichwort Capelli wird vielleicht gerade beim einen oder anderen hier in Deutschland es klingeln, denn Capelli ist durchaus in deutschem Fußball eine feste Größe. Nicht in der ersten und auch nicht in der zweiten Bundesliga. Also den ganz großen Wurf haben sie nicht hinbekommen. Bisher ist ein relativ jüngerer Sportartikelhersteller, wenn man das so will, 2011 in New York gegründet, also US-amerikanischer Ausrüster, hat aber seitdem extrem viele Dritt- und Viertligisten, also dritte Bundesliga und auch Regionalligisten unter Vertrag und da halt auch durchaus aktuell und auch in der Vergangenheit viele Traditionsvereine. Ja, also Alemannia Aachen spielt in Capelli, dann hat MSV Duisburg hat in Capelli gespielt, KFC Uerdingen hat in Capelli gespielt, aktuell spielt der VfL Osnabrück spielt in Capelli, Oldenburg hat in Capelli gespielt. Also da ist ein breiter Fußabdruck in der dritten und vierten Liga in Deutschland, ja, wo man dadurch eigentlich schon Capelli kennt. Das mag, und das ist eine Vermutung von mir, auch vielleicht unter anderem daran liegen, dass Capelli halt seinen Europasitz in Ratingen bei Düsseldorf hat. Vielleicht kommt daher dieser Deutschlandbezug. So. Capelli hatte aber auch oder hat weiteres Betätigungsfeld auch in der Karibik. Man hat extrem viele karibische Staaten, Nationalmannschaften unter Vertrag, Trinidad und Tobago, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Grenada, wie sie alle heißen, die haben auch irgendwann alle mal zum Zeitpunkt X mit Capelli gespielt oder tun es noch. Und auch der Libanon hat in Capelli gespielt. Also man hatte auch vor Kap Verde schon mal die libanesische Nationalmannschaft mit Capelli, die hat sogar 2019 in Capelli zum Asian Cup in die Vereinigten Arabischen Emirate geschafft. Also man hatte schon mal ein großes Turnier, wenn man so will. Klar, keine WM, aber zumindest ein Kontinentalturnier mit Libanon 2019 in den VAE. Und jetzt halt der nächste große Wurf, Capelli spielt mit Kap Verde in den USA, Mexiko und Kanada. Ne? Und das ist sicherlich in zweierlei Hinsicht ist das was Besonderes. Ne?
Ja, vor allem, wenn es halt ein amerikanischer Hersteller ist, also vom Ursprung her, dann ist natürlich auch die Karibik irgendwo klar. Und dass man jetzt natürlich dann vielleicht die Gelegenheit natürlich hat, in dem Heimat, in den USA mit einem Team dabei zu sein, das ist wahrscheinlich dann auch eine, im Hintergrund und die anderen an die Großen kommt man nicht ran. Also muss man sich den kleinsten möglichen Teilnehmer wahrscheinlich suchen, der da noch Möglichkeiten hat, ja, das zu machen. Aber ich kann nur wiederholen, ich bin echt fasziniert, dass du das aus dem Kopf heraus mal eben so runterratterst, wo die in der Karibik alle, welche Länder und so, das da muss ja schon, also wirklich, also ich kann das ja nur.
Ja, es ist, naja, gut, ich meine, Steve, das kommt wahrscheinlich durch, hoffentlich für mich unmissverständlich. Das ist natürlich eine Leidenschaft dahinter, ne? Also entweder du befasst dich damit oder du lässt es halt sein, ne? Und bei mir, das ist ja auch gewachsen, das ist ja auch nicht über Nacht jetzt irgendwie vom Baum gefallen oder so, ne? Aber diese Ausrüster-Thematik, die ist für mich schon maßgeblicher Leitfaden, ne? Also in Afrika natürlich ganz besonders und in hoher Konzentration, aber mittlerweile auch in Asien, klar, da habe ich auch irgendwo natürlich graue Felder und so. Also wenn du mich jetzt fragst, was spielt Vietnam aktuell, da wird es vielleicht auch schon eng werden jetzt bei mir, weil aber gerade in puncto Afrika und dann natürlich auf den Afrika-Cup bezogen, alle 2 Jahre als Highlight, die 16 oder 24 Mannschaften und so weiter, was sie da gespielt haben und so, das habe ich schon so relativ auf der Pfanne. Ne?
Geht das denn eigentlich auch für Ligen dort? Also es gibt ja auch in Afrika bestimmt ja diverse Ligen und
absolut, natürlich.
Champions League-ähnliche Formate wahrscheinlich auch. Interessierst du dich dafür auch oder ist das wirklich nur Nationalmannschaften?
Das sind nur Nationalmannschaften, ja. Ich kenne natürlich in den meisten afrikanischen Ländern vom Hörensagen her die Top-Clubs. Klar, ich weiß, dass es da in Ägypten Al-Ahli und Zamalek gibt und sowas alles, ne? Aber und ich spiele, glaube ich, aktuell in Adidas, Zamalek, glaube ich. Aber nein, also ganz offen, das ist nicht mein Betätigungsfeld, nein.
Also Nationalmannschaften ist eigentlich der Hauptfokus.
Korrekt, absolut.
Ja. Kannst du mir verraten, wie viele Trikots du mittlerweile in den 10 Jahren, fast 10 Jahren hast in deiner Sammlung?
Rein vom Afrika-Cup.
Ja, also gut, afrikanische Trikots, Nationalmannschaftstrikots, auch von anderen Nationen. Also, du bist ja auch jetzt aus Toro, haben wir auch gerade drüber gesprochen, du weitest ja dein Gebiet auch nach Arabien aus und nach Asien. Das heißt, du hast ja mittlerweile ein noch größeres Betätigungsfeld eigentlich, als du vorher schon hattest. Wie viele Trikots insgesamt hast du? Magst du das verraten?
Also aktuell inklusive Replika, muss ich sagen. Das sind nicht alles Match-Worn oder Match-Issued. Ich habe auch von dem einen oder anderen Nation, wo ich an Match-Worn nicht geraten bin, habe ich dann die Next Best Choice. Also die zweite Wahl war dann halt Replika. Ist oft so, wenn du das andere nicht kriegen kannst, nimmst du halt eine Replika. Also um die 100 müssten es sein. Ne? Und du hast es eben schon angesprochen. Ja, in den jüngsten Jahren ist bei mir ein starker Fokus auf die Golfstaaten gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Parallel. Die Afrika-Cup-Thematik ist nie abgeebbt. Die wird auch nie abebben. Fast alle meine Afrika-Cup-Trikots, muss ich sagen. So. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, weil ich da keinen Sinn drin sehe, jetzt noch zu sagen, ich sammle jetzt noch von Nation ABC irgendwas aus dem Freundschaftsspiel oder WM-Qualifikationsspiel oder sowas. Sind eigentlich 1:1, alles, was ich aus Afrika habe, ist auch Afrika-Cup.
Du kennst ja meine kleine Klassifizierung des Sammlertypen, hatte ich ja schon das eine oder andere Mal jetzt bei mir im Newsletter jetzt. Was für eine Sammlerkategorie würdest du dich denn einordnen? Bist du der Normalo? Bist du der Perfektionist? Bist du der Komplettist? Oder kann man das gar nicht so richtig
sagen? Also normal ist das mit Sicherheit nicht, was ich mache. Auch wenn mir vielleicht da die Objektivität fehlt, das zu beurteilen, würde ich mal behaupten, normal ist es nicht, was ich tue. Ich bin dann, glaube ich, eher der Perfektionist, ja. Also der vielleicht unter Umständen mal mit Handschuhen an und so, ne? Der bin
ich. Ja, und ich darf auch nicht, wenn ich bei dir, den darf ich dir auch nicht anfassen. Oder wenn dann nur mit Handschuhen.
Korrekt, ja, absolut, ja. Richtig.
Kommen wir ein bisschen zur WM, weil wir das haben ja auch eine Gründe, natürlich, warum wir uns heute zusammengesetzt haben hier, weil wir ein bisschen eine kleine Vorschau machen auf die WM. Und weil du gerade das Thema Puma angesprochen hast, hat sich ja heute Gott sei Dank jemand gemeldet. Ich habe ja auch mit Puma heute gesprochen, mit Ulrich Planer, wegen einer anderen Geschichte. Und jetzt hat er aber die Frage beantwortet, die wir ja hatten beide. Hat er mir am Telefon dann auch, und dann hat er auch erklärt, dass es einen ehemaligen Puma-Mitarbeiter gab, Herrn Wortmann, der früher bei Adidas war, Assistent von Herrn Dassler war, Und dass der dann zu Puma gewechselt ist und er hat wahrscheinlich auch, was du vorhin gesagt hast, Anfang der 90er, diese ganze Wucht an Adidas-Clubs, das kommt alles von Herrn Wortmann, weil der hat diese ganzen Connections mitgebracht zu Puma. Also ich denke mal, daher kommt dieser Shift, meinen Kontakten bei Puma dann mitgeteilt, dass er ja praktisch Kontakte herstellen kann zu afrikanischen Nationen, er kennt die ganzen Verbände. Und ich gehe davon aus, dass diese ganze Bündelung, die heute bei Puma ja ist, und da kommen wir ja gleich drauf, dass das auch damit zu tun hat, dass er dort seine Hände in der Vergangenheit im Spiel hatte. Also diese Wechsel passieren ja häufig von Adidas zu Puma und von Puma zu Adidas. Das geschieht ja häufiger, dass der aktuelle CEO ist ja auch gewechselt von Puma zu Adidas. Also ich denke mal, da kommt ein bisschen auch diese Verbindung dann her. Ja.
In Afrika ganz konkret ist Ägypten eigentlich da das Paradebeispiel für. In Ägypten passiert das seit 1999, dass sich Adidas und Puma die Klinke in die Hand geben. Ja. Und sonst niemand mehr. Also immer schön in Wechselwirkung. Alle paar Jahre ist es dann der eine oder wieder der andere. Aber seit 99 niemand anderes mehr. Also letzte nicht Adidas oder Puma Trikot, was Ägypten getragen hat, war 98 beim Afrika Cup in Burkina Faso, als sie den vierten Titel geholt haben, Venezia. Venezia ist eine ägyptische Eigenmarke. Ist eine vom heimischen Markt. Venezia allerdings mit C geschrieben. Ich bin in der glücklichen Situation aus diesem 98er Jahr, allerdings leider nicht vom Afrika Cup in Burkina Faso, sondern aus dem Freundschaftsspiel Ende Oktober 98 gegen Japan in Osaka ein grünes Venezia Auswärtstrikot zu besitzen. Von niemand Geringerem als Samir Kamuna, der damals in Diensten des 1. FC Kaiserslautern stand. Beinharter Verteidiger, Innenverteidiger. Ist dann allerdings nach einem Jahr schon wieder 98, 99 schon wieder weg aus Kaiserslautern. Hat dann noch bei Bursa in der Türkei gespielt und ist dann wieder zurück nach Ägypten. Der hat aber im Februar 98 halt den Titel auch in Burkina Faso mit Ägypten gewonnen und hat auch in seinem Freundschaftsspiel dann 8 Monate später rund in Osaka gegen Japan gespielt. Und dessen Trikot habe ich aus dem Fundus, Besitz eines Kaiserslautern-Mitarbeiters, dem er das geschenkt hat nach dem Länderspiel. Und das ist im Prinzip diese Venezia-Trikots. Ägypten hat eine Zeit lang in Venezia gespielt. Heimischer Ausrüster, 96er Afrika-Cup in Südafrika, 98er Afrika-Cup, gerade erwähnt, in Burkina Faso mit Titelgewinn. Das hat alles in Venezia stattgefunden. Dann hatte man den Titel in der Tasche, dann ist Puma aufmerksam geworden, hat sozusagen gesagt, Mensch, den aktuellen Afrika-Cup-Sieger, den nehmen wir uns mal unter Vertrag. Dann kam 99, dann kam der Confed-Cup in Mexiko, wo Ägypten ja als Afrika-Vertreter gespielt hat, und das war dann alles schon in Puma. Ne? Also dann waren jahrelang die Puma-Jahre, dann kam Adidas, wieder Puma, wieder Adidas, und jetzt aktuell seit 2019 ist es wieder Puma. Also demnach auch die Frage beantwortet, Puma wird auch mit Ägypten jetzt dabei sein nächsten Monat. Ja.
Wir haben 10 Mannschaften, glaube ich, bei der WM aus Afrika. Richtig. So viel wie noch nie, aber das liegt natürlich auch an dem etwas aufgeblasenen Teilnehmerfeld. Genau. Und du hast gesagt, wir haben jetzt im Grunde eine Adidas-Puma-Dominanz und dann die Kap Verde und sonst keinen, oder?
Nein, du kannst es ganz konkret in Zahlen ja ausdrücken. Von den 10 afrikanischen Teilnehmern, die jetzt nächsten Monat bei der WM sind, spielen 5 in Puma, also schon mal 50%, 2 in Adidas, und wir haben jeweils einmal Capelli, wir haben einmal Kappa und last but not least haben wir einmal Umbro. So. Okay. Ne? Also 5-2-1-1-1.
Gib mir ein bisschen Hintergrund, dann sag mal, die kannst du die Nationen auch aufzählen?
Ja, natürlich, klar. Also wir haben jetzt gerade schon den Anfang gemacht, wenn wir beim Thema Puma sind, bleiben wir beim Thema Puma. Und da haben wir ja lange Kontinuitäten. So, das ist das ist natürlich, neben Ägypten ist das natürlich Ghana und Elfenbeinküste. So, das sind Puma-Dauervertreter. Die spielen beide seit 2005 in Puma, haben ein großes Auftaktturnier für beide, war jeweils der Afrika-Cup 2006 in Ägypten, damals im Januar in Puma, und dann anschließend die WM in Deutschland in Puma 2006, und seitdem sind die mit Puma so. Und wir haben ja lange Zeit, oder zumindest war das ja immer so, das gefühlte Verständnis, dass ja Kamerun immer so das Flaggschiff von Puma in Afrika war, bis 2017, 18, seitdem ist ja diese Partnerschaft nun jetzt auch schon wieder beendet, hat man ja immer gesagt, naja, die Kamerun spielt ja eine gefühlte Ewigkeit in Puma. Still und klammheimlich sind eigentlich mittlerweile Elfenbeinküste und Ghana länger mit Puma unterwegs, als Kamerun das war. Ja, also wenn man jetzt hier nochmal 1-2 Jahre draufpackt bei beiden, dann haben die Kamerun da ganz locker jetzt überholt. Ne? Weil bei Kamerun reden wir so von 97 ungefähr bis 2017, nach dem Confed Cup da in Russland war ja dann Schluss. Ab 2018 kam Le Coq Sportif, also reden wir von rund 20, 21 Jahren. Und die haben Elfenbeinküste und Ghana jetzt auch beide auf der Uhr. Ne? So. Dann haben wir den Senegal noch in Puma. Die spielen seit 2018 wieder in Puma. Die hatten auch schon mal vorher eine Puma-Phase. Von 2005 bis 2015 haben die schon mal 10 Jahre in Puma gespielt. Dann hatten sie zwischenzeitlich einen sehr, sehr exotischen Ausrüster namens Romai aus Dubai. Ja, kurze Zeit. Romai hat es aber in der Zeit kurioserweise mit einem Wurf geschafft, das wahrscheinlich wohl ikonisch Senegal-Trikot aller Zeiten zu schaffen, nämlich das mit diesem stilisierten Löwenkopf. Also die Senegal nennt sich auch die Löwen von Teranga, ist ja ihr Spitzname. Und da ist dann dieser stilisierte, abstrakte Löwenkopf mit weit aufgerissenem Maul auf diesem Romai-Trikot drauf. Dann sind 2017er Afrika-Cup in Gabun mitgespielt. Dann war aber zu WM 18 in Russland, ist Senegal aber wieder zurück auf Puma gewechselt, ist seitdem auch bei Puma geblieben. So, und dann haben wir natürlich noch last but not least Marokko in Puma, auch seit 2019. Ne? Ja. So, das sind die Puma-Vertreter. Und zu Adidas lässt sich sagen, Algerien ist in Adidas seit auch mittlerweile 10 Jahren oder 11 Jahren, seit 2015. Und dann ganz neu, Januar 26, Südafrika in Adidas. Zurückgekommen, waren ja bei Le Coq Sportif gewesen letzten Jahre und sind jetzt aber auch auf Adidas. Und dann haben wir einmal Capelli, hatten wir ja vorher schon angesprochen, mit Cap Verde. Wir haben einmal Kappa mit Tunesien. Und wir haben einmal Umbro mit der Demokratischen Republik Kongo, die last minute noch auf den Zug aufgesprungen sind, über die Intercontinental Playoffs mit einem 1-0-Sieg gegen Jamaika sich diesen letzten Platz geholt haben. Startplatz für Afrika, was ansonsten ein weiterer CONCACAF-Starter mit Jamaika gewesen wäre.
Aber Tunesien war doch eigentlich auch Puma-Club, nee, oder?
Nein. Tunesien hat zuletzt noch mit Ulsport gespielt. Tunesien hatte Ulsport.
Okay.
2015 bis 18 hat auch zwei Afrika-Cups mit Ulsport gespielt und ist jetzt aber seit 2019 mit Kappa unterwegs. Die haben mal mit Puma gespielt. Natürlich haben 2004er Afrika-Cup zu Hause in Puma gewonnen. Ja. Klar, haben auch 2006 bei der WM in Deutschland mit Puma gespielt, aber das liegt halt alles auch schon ein bisschen zurück.
Ich guck mal, da siehst du mal, da hat das auch jetzt, aber das ist dann wahrscheinlich verwechselt mit Marokko. Marokko auch ein Puma-Club dann auch, ja. Ja, kommen wir nochmal ein bisschen kurz zu den anderen Hobbys, in dem Fall anderen Clubs. Du hast auch noch, wie gesagt, eine, kann man noch ausgespart am Anfang. Eintracht Braunschweig hat ja auch noch für dich eine kleine Bedeutung, weil ich gesagt, wir kennen uns ja schon seit 2016, 2017, also
2016, richtig.
Eine Vorbereitung für das Bundesliga-Trikotbuch. Und du hast dich ja mit Eintracht Braunschweig ja auch versorgt. Gibt es da auch so eine intensive Expertise oder ist das mehr so am Rande, weil es halt mitläuft, weil dein Heimatbezug daher ist, aber so tief, wie du jetzt bei Nationalmannschaften Afrika, da, das ist bei Braunschweig nicht, oder ist das auch so tief?
Doch, ich kenne natürlich unsere Trikot-Historie. Also ich meine, es wäre eine Schande, wenn ich sie nicht kennen würde. Ne?
Ja.
Natürlich weiß ich, in was wir auch die letzten, ja im Prinzip seit Jägermeister Adidas-Zeiten, in was wir gespielt haben, logisch. Klar, wir hatten ja sogar mal, das wissen ja viele nicht, wir hatten ja sogar mal Anfang der 90er auch Joma. Ne? Wir haben ja auch mal 92, 93 in Joma gespielt. Während die parallel mit Uerdingen in der Bundesliga waren, waren die ja mit uns in der zweiten und dritten Liga unterwegs. Ne? Also wir waren ja Early Adapter, wenn man das so nennen will. Wir waren ganz früh mit dabei, als Joma nach Deutschland kam, waren wir mit die Ersten mit Uerdingen zusammen. Ne? Das ist längst in Vergessenheit geraten, weil danach haben wir dann wieder den klassischen Adidas Equipment ab 93 gespielt mit den Balken und so. Also natürlich kenne ich unsere Trikot-Historie, logisch. Und aktuell auch. Und klar, das ist
aber
ja...
Deine Sammelleidenschaft, ist die da auch so intensiv wie bei Nationalmannschaften auch so tief? Das wollte ich eigentlich wissen. Bist du da auch so tief im Thema drin oder ist das eher wird am mehr, läuft das eher mit?
Ich habe exakt drei Eintracht Braunschweig-Trikots, alle drei Matchworn natürlich. Die habe ich damals noch über Sportauktion bekommen. Der eine oder andere wird sich an diese Plattform noch erinnern. Die gab es ja dann ab 2018, dann Anfang 18 auch nicht mehr. Aber aus der Zeit, oder Anfang 19 war es, glaube ich, gewesen. Also, wie auch immer, um den Dreh rum. Aber die habe ich, Sportauktion hat ja damals mit extrem vielen Clubs in Deutschland immer exklusiv zusammengearbeitet und die Trikots versteigert und so weiter. Und da habe ich die bekommen. Und das ist auch von drei, aus meiner Sicht, Clublegenden, die wir bei uns haben. Und das reicht mir auch so. Ne? Also, ich sage, das kann ich nicht mehr toppen, weil das wird jetzt sehr insidermäßig. Aber ich habe ein Domi Kumbela-Trikot, was ja unser Stürmerstar für immer sein wird, unser Torschützenkönig. Ich habe ein Matchworn Domi Kumbela-Trikot. Das kann man, aus meiner Sicht, kann man das nicht steigern. So, da ist bei mir das Bedürfnis, da ist der Hunger nicht mehr da, weil ich sage, was soll da noch kommen? Ne?
Ja, Historie, die Alten halt.
Aber Steve, die sind ja fast nicht bezahlbar. Natürlich taucht hin und wieder mal irgendwo ein Adidas Jägermeister auf, aus den 70ern, späten 70er oder auch frühen 80er Jahren oder so. Aber Da wird's dann ganz schnell finanziell da auch eng und so. Klar, da musst du dann, kannst du machen, ja, aber da gehst du mit 600-700 Euro mindestens rein. Oder ich habe jetzt neulich auch mal, ist auch für über 1000 mal eins weggegangen und so. Also da geht's dann schon schnell an die Schmerzgrenzen ran. Ne? Hätte ich natürlich ganz gerne, klar, aber ich hätte auch andere Sachen gerne. Und wie gesagt, ich bin mit den drei Jungs, die ich da habe, das sind drei Clublegenden bei uns. Das ist noch der Marc Fitzner, genannt Fitze, das ist ein Braunschweiger Jung, der ist in Braunschweig geboren, aufgewachsen. Der ist für unseren Club ganz entscheidend gewesen, hat jetzt auch letztes Jahr uns interimsmäßig in den zwei entscheidenden Relegationsspielen gegen Saarbrücken gecoacht, wo wir keinen Trainer hatten. Hat im Prinzip Braunschweig in der zweiten Liga gehalten mit seinen zwei Einsätzen an der Seitenlinie. Der ist mittlerweile Assistenztrainer auch. Und ganz so, und das, da sage ich einfach, ein Fitze-Trikot zu haben, Kumbela-Trikot zu haben, das reicht mir. So,
also fährst du noch ab und zu einem Spiel?
Nein, also war ich ewig nicht mehr, obwohl das entfernungstechnisch kein Ding ist, aber es hat sich nie irgendwie ergeben oder so. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt vielleicht, abgesehen mal jetzt vom Saisonausgang, wir haben ja noch ein entscheidendes Spiel vor der Brust, jetzt gegen Schalke auswärts am Wochenende, wo es ja um alles geht für uns, ob wir direkt drin bleiben, Relegationsplatz oder Worst Case, ne? Möchte ich jetzt gar nicht aussprechen. So, schauen wir jetzt erstmal, wie die Saison ausgeht und dann Saisonvorbereitung. Und wenn da vielleicht mal nochmal ein interessanter Gegner im Freundschaftsspiel käme, ja, vielleicht auch mal, wir haben auch schon gegen West Ham gespielt und andere und so weiter, wenn sowas nochmal nach Braunschweig käme, würde ich da sicherlich nochmal hingehen, aber so in der Saison hat sich das meistens nicht ergeben.
Und nach Berlin jetzt, wo du jetzt lebst, gehst du dann auch nicht ins Stadion dann, wenn die da sind, oder gehst du dann auch?
Ich war tatsächlich letztes Jahr einmal bei Union gegen Werder Bremen. Da hat's mich mal tatsächlich zum Bundesligaspiel in die alte Försterei verschlagen. Das war jetzt, glaube ich, eher wegen der Atmosphäre und weil ich da durch Zufall und Glück und weil ein Freund von mir ist Dauerkarteninhaber bei Union, der konnte aber nicht, der hat mir dann seine beiden vermacht und dann war es halt zufällig Werder Bremen, hätte auch sonst wer sein können. Da war ich dann mal in der alten Försterei, im Olympiastadion war ich auch hin und wieder mal. Aber auch nie gegen Braunschweig. Also zwar dann eher noch zu Erstliga-Zeiten.
Ja.
So, aber ich bin jetzt kein Herr Taner und ich bin auch nicht eisern.
Ja. Nee, aber hätte dann gedacht, dass du, wenn die Eintracht dann zu Gast ist, dass du dann sagst,
nee, war ich.
Will spielen, war ich
auch
dann,
nie. Naja, nee, war ich aber auch nie.
Warst du auch nie. Okay, lieber Daniel, herzlichen Dank, dass du bei mir warst heute. Es ist eine wahre Freude, mit dir zu reden unter Gleichgesinnten. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir. Und ja, auf bald, lieber Daniel.
Vielen Dank auch nochmal, Steve. Hat mich sehr gefreut. Gerne jederzeit wieder.